Die Welt entdecken, direkt in Saalfeld. Das Weltsichtenfestival vom 30. Januar bis 1. Februar im Meininger Hof. Abenteuer, Impulse, Begegnungen. Sei dabei mit Radio SRB.
Die wiederkehrenden Themen des diesjährigen Weltsichtenfestivals sind Mobilität und Reisen. Am Telefon ist Oliver Beccarelli, der zusammen mit seiner Partnerin Corinne Annike 5 Jahre lang mit einem motorisierten Dreirad durch Afrika gereist ist. Guten Tag, Herr Beccarelli.
Ja, guten Tag. Danke, dass ich bei euch sein darf.
Wie sind Sie auf diese Transportmittel gekommen?
Ich hatte einen großen Traum, mit einem Single-Motorrad durch Afrika zu reisen. Und meine Frau und ich wollten aber zusammentun. Und sie wollte nicht hinten auf das Motorrad sitzen. Und so gab es einen längeren Prozess mit viel Aufregung, bis sie am Schluss gesagt hat, dann machen wir einen typischen Schweizer, wir sagen so schön, Füdli-Bürger-Kompromiss. Und wir nehmen dann eben 3 Räder, nicht ein Vierradfahrzeug, nicht ein Offroad-Fahrzeug, sondern ein Motorrad mit 3 Rädern. Und sie hatte keine Ahnung, auf was sie sich da einlässt. Und ich auch nicht.
Auf Ihrer Webseite sagen Sie, dass ein Seitenwagenmotorrad eigentlich völlig angeeignet für Afrika ist. Warum ist das so?
Ja, dieses Ding hat 40 PS. Dieses Ding hat irgendwie 750 Kilo, wenn es vollgeladen ist. Hat eine Beifahrerin, die gar nicht so viel Kilo hat, um dann in die Kurven zu liegen. Und wenn es dann mal hochgeht wie in Äthiopien auf fast 3000 Meter, da kommt nichts. Der erste Gang viel zu lang. Dann muss jemand raus und schieben. Das ist uns sehr viel passiert.
Was war das wichtige Ausrüstungsteil, das Sie dabei hatten?
Ich glaube, die Luftpumpe und der Schraubenschlüssel.
Ich dachte vielleicht die Spaten, ja, weil auf Ihrer Webseite, man sieht den Videos, wie Sie das immer das Motorrad ausgraben musste von dem Sand.
Eine super Ergänzung, ja, das gehört auch dazu. Ja, der Spaten gehört dazu, genau.
Würden Sie das nochmal machen wollen?
Als ich zurückgekommen bin, dachte ich zuerst, nee, es war ziemlich tough. Heute mit ein bisschen Abstand würde ich sagen, es war schon cool. Ich glaube, wir würden das wieder tun. Ich denke, wir würden es nicht selbstverständlich beim zweiten Mal ganz anders erleben, aber nee, die Geschichte, das war schon cool. Nee, das war schon toll.
Wie haben die Einheimischen auf Sie und Ihr Fortbewegungsmittel reagiert?
Ein Beispiel, eine Tankstelle im Kongo, da fährst du hin, im Moment niemand da, innerhalb von 30 Sekunden 50 Personen und alle wollen sehen und gucken und das Ding anfassen und dich anfassen und jeder spricht und macht. Und das Schöne war, das muss ich auch sagen, am Anfang ist natürlich ein bisschen ungewohnt. Man hat dann ein bisschen Angst um die eigenen Sachen, dass nicht geklaut wird. War nie passiert. Die Menschen waren so respektvoll. Die haben sich einfach gefreut und waren neugierig. Und so war das eigentlich jedes Mal eine unglaublich tolle Begegnung. Ja, nee, das war eigentlich cool.
War es schwierig, an all den abgelegenen Orten, an denen Sie waren, Benzin und technische Unterstützung zu finden? Hatten Sie Probleme mit dem Dreirad?
Ja, fast jeden Tag. Entweder waren Schrauben locker, also nicht bei uns im Hirn, vielleicht auch manchmal, aber immer wieder am Motorrad. Irgendwas war immer. Wir haben ganz viele Ersatzteile mitgenommen. Natürlich gingen nie diese Dinge kaputt, sondern immer das, was wir nicht hatten. Ja, auch im tiefsten Busch, irgendjemand kommt vorbei. Und gleichzeitig muss ich sagen, wir hatten das Glück, wir hatten nie große, große technische Probleme. Also außer der Hinterradantrieb, der ist 3-mal gebrochen. Aber da haben uns Freunde was mitgebracht aus Deutschland. Im Großen und Ganzen hat das Ding gehalten.
Wie haben Sie angesichts der Vielfalt Afrikas entschieden, wohin Sie reisen und was Sie sich ansehen wollten?
Wir hatten einen großen Plan. Einmal rundherum. Eigentlich sind wir dem Flow gefolgt. Irgendwie mussten wir nach Afrika kommen und dann wussten wir, wir würden gerne mal die Türkei sehen, Georgien, Armenien liegt auf dem Weg, Iran hat uns unglaublich gefallen. Ja, und dann waren wir schon in Dubai und dann war Afrika nicht mehr weit. Und dann sind wir da gefolgt, was machbar war. Es gab ja auch kritische Situationen in gewissen Ländern. Aber eigentlich sind wir in Äthiopien gestartet und wussten, wir wollten dann entlang dem Rift Valley alles entlang bis nach Mosambik und dann runter und irgendwie wieder zurück. Und wir wussten, wir wollten länger in den Kongo, falls das möglich ist. Aber das war so der große Plan.
Sie haben zwischen 2017 und 2022 fünf Jahre lang Afrika bereist. Natürlich war diese Zeit aufgrund der Covid-19-Pandemie für die ganze Welt voller Herausforderungen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt bzw. überbrückt?
Ja, für viele war das ja ein Gefängnis. Also zu Hause, wir hatten genau das Umgekehrte, wir waren in der absoluten Freiheit, wir waren auf einem großen Wildnisgebiet, wo wir einen Freund besucht haben und die sind auch nach Südafrika, die wollten ein Geschäft dort abschließen und dann sind die nie mehr wiedergekommen und wir sind da mitten in der Wildnis mit ein paar Leuten von Anti-Poaching und die da mithelfen und dann haben wir fast ein Jahr lang eigentlich das ganze Wildnisgebiet geführt. Ja, aber wir wussten gar nichts von Covid am Anfang, wir wussten auch nicht, was los ist, weil das ist so weit weg. Und wir haben es dann gemerkt, als wir einkaufen wollten nach zwei Wochen und wir dann gestoppt wurden. Keine Maske und da ist Covid und was ich was. Und wir so, was ist das? Worum geht's? Bewilligung? Nee, wo? Ja, und dann sind wir jedes Mal froh gewesen, wenn wir eine Bewilligung bekommen haben, durften was einkaufen für die Leute und dann wieder zurück waren im Gebiet. Für uns war das eigentlich ein absolutes Glück. Also wir haben genau das Gegenteil erlebt.
Wie streng waren die Maßnahmen in Afrika?
Die waren schon streng. Also in den Städten, da war Ausgangssperre ab 6. Wenn du da auf der Straße bist, da wirst du von der Polizei aufgelesen. Ja, das war natürlich eine große Thematik auch, weil man nicht wusste, was passieren kann. Weil wir gerechnet haben in Townships oder wo viele, viele Menschen zusammenleben, dass das vielleicht sogar explodieren könnte. War nicht der Fall. Im Nachhinein war das irgendwo nachvollziehbar, weil die Menschen sind irgendwo zwischen 18 und 20, das Durchschnittsalter und nicht unbedingt nur Risikogruppe. Aber das hat schon hat viele Leute affektiert.
Eigentlich soll dieses Interview unseren Zuhörern nur einen Vorgeschmack darauf geben, was sie bei ihrem Vortrag auf dem Weltsichtenfestival in Saalfeld Ende Januar erwartet. Wie können Sie unsere Zuhörer dazu bewegen, zu Ihrem Vortrag zu kommen?
Ja, ich glaube, es ist ein Inspirationsvortrag. Es ist eine Geschichte, die wir aufgebaut haben mit Werten, mit Themen, die uns begegnet sind unterwegs. Themen, die uns beschäftigt haben, Themen, die uns gefreut haben, mit Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Und daraus haben wir Geschichten gemacht. Wir haben Geschichten, verschiedene Geschichten aus Afrika mitgenommen. Ich glaube, es ist eine Lifetime Story, wenn man das so schön sagt. Eine Geschichte, die sich durchzieht, so richtig auszubrechen, mal was ganz anderes zu tun, das anders zu erleben. Und wir schätzen es als extremes Privileg, dass wir das durften. 5 Jahre, geplant 2, voller Unsicherheiten immer wieder und gleichzeitig voller unglaublicher Erlebnisse, die wir jetzt auch das Gefühl haben, dürfen wir teilen, was zurückzugeben, die Leute auf eine Reise mitzunehmen und wo sie selber entweder träumen können.
Herr Beccarelli, vielen lieben Dank für Ihre Zeit heute. Wir freuen uns sehr, dass Sie nach Saalfeld kommen zu dem Weltsichtenfestival.
Danke vielmals. Ich freue mich auch. Corinne freut sich auch. Das wird für uns eine ganz tolle Erfahrung in Deutschland.
Der Vortrag Slow Riders – Nächste Kreuzung Afrika von Oliver Beccarelli und Corinne Adnicker findet am 31. Januar um 14 Uhr bei dem Weltsichtenfestival Meiningerhof in Saalfeld statt. Ich bin Amanda Höhli und Sie hören Radio SRB.